dass der Christian sich getraut hat, mich einzuladen. So, die Vineyard-Bewegung ist mir nicht fremd. Am Anfang, ich stelle mal kurz was von mir selber, dann hat man so ein, kann man sich besser was vorstellen, wo die Worte herkommen. So, ich habe mich in der Heilsarmee bekehrt, 1976. Wer war da noch nicht geboren? Dann war ich 4 Jahre in der Heilsarmee. Da gab es Gründe, die Heilsarmee zu verlassen. Die erzähle ich nur privat, wer es unbedingt wissen möchte. Aber auch die Heilsarmee ist nur eine menschliche Organisation. Und Gott hat viel Gnade geschenkt. Ich bin in Braunschweig in der charismatischen Gemeinde hängen geblieben. Und da waren meine Frau und ich und unsere Familie, die wir dann gegründet haben, 30 Jahre lang. Und Ende der 80er Jahre, haben wir uns sehr von der Vineyard-Bewegung inspirieren lassen als Gemeinde. Und wann immer John Wimber in Europa oder in Deutschland auftauchte, hingen wir an seinen Lippen in den großen Konferenzen. In dieser Zeit in der Braunschweiger Gemeinde war ich fast diese 3 Jahrzehnte lang für Lobpreis verantwortlich. So was uns gefüttert hat, waren die Lieder der Vineyard-Bewegung. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, neben anderen auch. So, ich persönlich in meinem Glaubensleben und auch damals die Gemeinde in Braunschweig hat viel von der Vineyard-Bewegung profitiert. So, das ist uns nicht fremd, ist mir nicht fremd. Gott hat uns dann nach exakt 30 Jahren, meine Frau und mich, nachdem unsere Kinder alle, wir haben 5 Jungs großgezogen, alle außer Haus waren und ihren Weg gehen, Gott sei Dank auch mit dem Herrn gehen, hat Gott uns wieder in die Heilsarmee zurückgeschwemmt. Und das hat uns nach Dresden gebracht. So seit etwas mehr als 4,5 Jahre sind wir wieder in der Heilsarmee, meine Frau und ich. Die Heilsarmee hat das dankbar angenommen, dass wir in den vollzeitlichen Dienst wollten. Und seit 3,5 Jahren sind wir hier in Dresden und machen diese Arbeit. Wer kennt die Heilsarmee als soziales Werk? Das habe ich mir gedacht. In Dresden steht ja viel in der Zeitung darüber, in letzter Zeit. Wer kennt die Heilsarmee als geistliche Bewegung? Als Kirche. Ja, es sind ein paar Hände weniger. So, die Heilsarmee ist eine Heiligungsbewegung. Sie ist auch Kirche, sagt man heute im landläufigen Kirchenjargon. Wir sind auch eine evangelische Freikirche. Ich habe den Begriff Bewegung lieber, weil das erinnert uns daran, dass wir dynamisch und Bewegung sein sollten. Die Heilsarmee kommt geistlich aus der Heiligungsbewegung der Methodisten. Und alles, was in der Heilsarmee mit Sozialarbeit zu tun hat, kommt aus einem Auftrag Gottes an die Gründer, William und Catherine Booth. So, alles, was wir an sozialer Arbeit tun, das ist unsere Maxime, der wir auch hinterherrennen, sie auch immer zu behalten, ist, dass alles, was wir tun, daraus geboren werden muss, dass wir in Beziehung zu Gott stehen. Und Gott uns inspiriert, das, was wir tun und auch neue Dinge beginnen, aus seinem Willen heraus entspringen. So, das ist der hehre und hohe Anspruch der Heilsarmee, wie vielen anderen Kirchen auch. Aber manchmal macht es auch Mühe, ne? Das muss man zugeben. Aber als ich, meine Frau und ich zurück in die Heilsarmee gegangen sind, was ist die Heilsarmee eigentlich nach über 30 Jahren? Was ist die Heilsarmee in Deutschland? Und mir hat das in Deutschland nicht gereicht und ich habe mich damit beschäftigt, wo die Heilsarmee herkommt und was sie darstellen möchte, was sie sein möchte. Und ich habe viel Neues gelesen über das, was die geistlichen Ursprünge der Heilsarmee sind und was die geistlichen Ansprüche der Heilsarmee sind, was die Heilsarmee sich selbst auf die Fahne geschrieben hat, in der Verantwortlichkeit vor Gott gegenüber. Und das hat mich sehr überzeugt, wieder zurückzukommen zu meinen geistlichen Wurzeln und das leben zu wollen. Weil wir gemerkt haben, und das war ja der Satz unseres Pastors in Braunschweig, als wir dann in die Heilsarmee ausgesandt wurden, 2010, der sagte, wenn wir wissen, wo ihr herkommt und wir wissen, was ihr hier in Braunschweig gemacht habt und wir wissen, wo ihr hingeht, eigentlich müsst ihr sagen, ihr beide wart schon immer Heilsarmee. So, das hat nichts, persönliche Lebensberufung hat nichts etwas damit zu tun, wo man sie lebt. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen, wie Gott uns geführt hat, was wir leben sollen. Aber ich bin froh und dankbar, dass sich für mich der Kreis wieder geschlossen hat, wieder in der Heilsarmee zu sein. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Und wir erleben wunderbare Dinge in Dresden. Ich will jetzt nicht angeben, aber wir möchten ja immer gerne neue Gläubige in den Gemeinden haben, nicht wahr? Wir haben in den letzten 2 Jahren 20% Wachstum erlebt. Für uns als Heilsarmee bedeutet das, jetzt kommt die Ernüchterung, 4 Bekehrte sind 20% Wachstum. So, wenn ich jetzt eine große Gemeinde sehe, mit 250 Leuten wie die in Braunschweig, wie viel seid ihr? 150, 180 oder was? Wärt ihr gerne. Und rede dann von 20%? Wisst ihr, auf die Zahlen kommt es nicht an. Es ist für mich auch mehr ein Witz, darüber zu erzählen, dass wir 20% Wachstum haben. Einfach ist es zu erleben, Gott wirkt und tut etwas. Und Menschen werden verändert. Und das ist eine Sache, die kann jede Gemeinde, kann jeder Christ leben, da wo er steht. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Ich habe festgestellt, dass es bestimmte Dinge gibt im geistlichen Leben. Das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass man geistlich älter wird, oder nicht nur geistlich, die immer wieder hochkommen und die man warm halten muss, an denen man arbeiten muss. Als Grundlage für die Predigt heute habe ich ein Bibelwort aus Galater 5 mitgebracht. Galater 5, Vers 6. Und da vor allem der letzte Teil. In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Was wichtig ist, auf was es ankommt, ist Glaube, der sich durch Liebe im Leben ausdrückt. Wer hat es schon erlebt, dass er in seinem Leben Kompromisse machen muss? Wer fand diese Kompromisse toll? Entschuldige, dass ich gefragt habe. Wer muss Leistung bringen in seinem Leben? Und wer weiß, dass manche Leistung, die man bringen muss, nicht von Gott inspiriert ist? Wem ist schon mal Rücksichtslosigkeit widerfahren? Egal in welchem Lebensbereich. Wer war schon mal rücksichtslos? Oh, Entschuldigung. Wer hat Erwartungen ans Leben? Wem wurden die alle erfüllt? Wer mag Hektik im Leben? Hektik, Druck, getrieben sein. Mögt ihr das? Wer hat schon Beziehungslosigkeit erlebt? Ich meine jetzt nicht, den Partner fürs Leben nicht gefunden zu haben. Das meine ich nicht. Einsamkeit, Beziehungslosigkeit. In der Masse allein zu sein. Wer kennt das? So, das Leben fordert seinen Preis. Auch für Christen. Das kann man nicht verleugnen. Was passieren kann, ist, und das ist bei mir passiert, ich habe mich an eine gewisse religiöse Routine gewöhnt. Und das ist in einer lebendigen, modernen, lebendigen Gemeinde gar nicht so schwer. Und man ist in diesem frommen Getriebe, was für mich Lobpreisleiten, Predigen, Gemeindeleiten bedeutete. Und es ist alles gut und es gehört alles dazu. Was ich aber erlebt habe, und das kann einem Gottesdienstbesucher, einem normalen Gemeindemitglied genauso gehen wie Leiterschaft, wie Leitern, Man sitzt dann irgendwann oder man liegt sogar irgendwann sonntags nachmittags auf der Couch. Man hat erlebt oder man bekommt es gesagt, dass man einen gesegneten Gottesdienst hatte und man fühlt sich trotzdem leer, unzufrieden. Und man muss sich aufraffen, am Montagmorgen wieder in den Alltag zu gehen, in die Gemeinde, in den kirchlichen Betrieb, zu dem man gehört, ins Berufsleben, Familie, Ausbildung, was auch immer das Leben ausmacht. Und das wiederholt sich Woche für Woche. Und es baut sich so ein Frust auf, aus dem man ganz schwer rauskommt. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Ich habe das für mich als eine heilige Unzufriedenheit bezeichnet, weil ich glauben wollte, bin auch heute überzeugt, dass es so war, dass Gott das mindestens zugelassen hat, dass man so unzufrieden ist. Und dass Gott einen auf einen Weg bringen möchte, dass man fragt, wie komme ich da wieder raus? Ich musste dazu fast 50 Jahre alt werden. Jetzt gehe ich langsam auf die 60 zu. Aber ich fühle mich nicht so, keine Angst. Ich musste dazu fast 50 Jahre alt werden, um zu fragen. Jetzt mag einer sagen, okay, der Kerl kam in die Midlife-Crisis. Ja? Ja, kann sein. Aber Gott wollte mich aus einer Routine rausholen. Heute weiß ich, nach über 10 Jahren, die seitdem vergangen sind, Gott hat das benutzt, um mich vorzubereiten, in den Dienst zu gehen, in dem ich jetzt bin. Und ich habe ein paar wunderbare Dinge erlebt. Ich habe auch ein fürchterlich traurige Dinge erlebt. Aber ich wollte nicht einfach nur leisten. Ich wollte nicht einfach nur das kirchliche Getriebe weiterführen und darin glücklich sein. Das war es nicht. Die Galater kannten das auch. Ich zitiere mal aus Galater 3, ab Vers 1. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, denen Jesus Christus vor Augen gemalt wurde, als unter euch gekreuzigt? Das allein will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erlebt, wenn es auch vergeblich war, der euch nun den Geist schenkt und solche Wundertaten unter euch wirkt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören auf die Botschaft vom Glauben? Da war ich. Ein ganzes Stück weit, obwohl ich ein geistliches Leben geführt habe, ist vieles in eine Routine, in Werken geendet, in einer traditionellen Religion. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann kam es dahin, dass ich Dinge erkannt habe, die dazu führten, dass ich neu aufgeblüht bin. Dass ich angefangen habe zu leben. So dieser IKEA-Spruch, der ist ja nicht schlecht. Ne? Einer der besten Werbesprüche, die es gibt. Existierst du nur oder lebst du schon? Wenn ich nicht genau wüsste, dass der IKEA-Chef kein Christ ist, das Ding könnte aus der Bibel kommen. Weil Jesus fragt genau das Gleiche. Galater 5, den Vers 6 mal im Kontext gelesen, ab Vers 1. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Seht, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Für die damit jetzt nichts anfangen können. Wenn ihr gesetzlich werdet, nur religiöse Formeln und Traditionen erfüllt, das hilft euch nicht. Ich bezeuge nochmals, Vers 3, jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu erfüllen. So habe ich mich sonntags nachmittags gefühlt. Ich war unzufrieden, irgendwie nicht genügt zu haben, es nicht geschafft zu haben, es nicht erreicht zu haben, wem auch immer, es nicht gut genug gemacht zu haben, zuallererst mir selbst. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr verliert die Gemeinschaft mit dem Erlöser und dem Herrn, wenn ihr versucht, aus eigenen Anstrengungen euer geistliches Leben zu füttern. Vers 5. Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ich will jetzt kurz erzählen, was mir wichtig geworden ist, um wieder dahin zu kommen, ein geistlicher Mensch zu sein, zu leben, vom Heiligen Geist inspiriert, getrieben, geliebt zu sein und zu lieben. Das Erste, und ihr werdet bestimmt bei jedem Punkt nicken, aber ich brauchte dazu neue geistliche Offenbarung. Das Erste war, ich bin gekreuzigt mit Christus. Wie Paulus im Galaterbrief Kapitel 2 schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Wer kann das von sich sagen? Ja, habe ich auch 40 Jahre lang gemacht. Und trotzdem, der Christus in mir, der war nicht sonderlich präsent. So, ich muss es ganz neu annehmen, zu erleben und zu erkennen, von Gott offenbart zu bekommen, dass mein wahres Ich nicht der ist, den ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke. Oder der ist, wenn ich nach innen horche und mein Seelenleben mal analysiere. Das ist nicht das wahre Ich, sondern der Christus, der in mir lebt. Der soll mein wahres Leben ausmachen. Habt ihr da schon mal gemerkt, dass das nicht so ist? Ich komme nachher zu praktischen Dingen, wo man das feststellen kann, dass man daneben liegt. Aber ich habe ganz neu erkannt, Christus ist für mich ans Kreuz gegangen, um nicht nur meine Sünden zu vergeben, sondern mir ein komplett neues Leben zu geben. Und dadurch bekomme ich, das Zweite, eine neue Stellung. In Christus sind wir geschaffen, erwählt und berufen. Wir erlangen Vergebung und Erlösung von unseren Sünden. Wir sind gerechtfertigt, wir sind geheiligt und bekommen jede geistliche Segnung. In Christus werden wir sterben und wir werden auch wieder auferstehen. Wir haben einen ganz neuen Stand und der wird sich nie verändern, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist so wie mit Prinz William von den Windsors. Kennt ihr den? Nein, ihr lest keine Regenbogenpresse. Der ist von königlichem Geblüt, ein Windsor. Der kann tun, was er will, sein Bruder Harry auch. Können über die Stränge schlagen und tun und lassen, was sie wollen. Die kriegen von ihrer Oma eins um die Ohren, wenn sie sich nicht benehmen. Weil die haben die Familienehre besudelt, aber sie bleiben von königlichem Stand. Sie bleiben die Prinzen, sie bleiben die Thronfolger. Den Stand haben sie. Ihr momentaner Zustand hat damit nichts zu tun. Das musste ich ganz neu erkennen für mich, wenn ich an Christus gläubig geworden bin. Habe ich einen neuen Stand, eine neue Stellung. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Wenn ich es übertreibe und ein Überflieger werde, kann ich sagen, ich bin ein Königskind. Versteht nur kein Mensch, der im normalen Leben steht, was das bedeutet. Muss man lang und breit erklären. Jesus Christus ist der König der Könige und Herr der Herren und ich folge ihm nach. Königskind. Das ist mein Stand. Sagt aber nichts aus über meinen momentanen Zustand. War ich ein bisschen unlieb zu meiner Frau? Nicht christlich, ne? Nicht Jesusgemäß. Ist aber passiert. Und trotzdem verliere ich meinen Stand nicht, meine Stellung in Christus nicht. Noch nicht. Auch nach dem dritten Mal unlieb sein zu meiner Frau noch nicht. Aber ich kann sicher sein, dass Gott für eine Entschuldigung immer ungeduldiger wird. aber das ist mein Stand. Und ich erlange eine neue Identität. Und da musste ich jahrelang dran arbeiten. Wer bin ich eigentlich? Im Kolosserbrief schreibt Paulus, wichtig ist allein Christus, der in uns lebt. Kolosser 3, Vers 11. Wir kennen alle den Bibelvers von der neuen Kreatur. Ne? Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 16 und 17. Etwas Neues ist geworden. Gott hat uns nicht einfach nur rund erneuert, als wir von Neuem geboren wurden. Und in der Nachfolge Jesu, in dem Einüben eines Gott wohlgefälligen Lebensstils, werden wir nicht nur dauernd rund erneuert. Christus hat uns ein neues Leben gegeben. Dafür ist er gestorben und auch wieder auferstanden, um uns ein neues Leben zu geben. Den Galatern schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 20, und ich lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, lebe ich an den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich geopfert hat. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Und dann betet er für die Epheser, und das ist mein Lieblingsgebet geworden. Er betet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Epheser 3, Vers 17. Dafür bekamen wir ein neues Herz. Christus hat nicht nur unser Herz heil gemacht, er hat uns ein neues Herz gegeben. Lest mal die Prophetie von in Hesekiel 36, Vers 26, wo geschrieben steht, dass die steinernen Herzen aus uns rausgenommen werden und ein neues fleischernes Herz eingesetzt wird. Dafür ist das geschehen, dass Christus in uns wohnen kann. Da musste Neues kommen, nicht nur rund Erneuertes. Und das war für mich grundlegend. Das war für mich so wichtig zu entdecken, dass ich ein ganz neues Leben bekommen habe, dadurch, dass ich mit Christus gehe, an den Erlöser glaube und an den Herrn und an seine Auferstehung. So weißt du, dass du ein neuer Mensch in Christus bist? Ein neuer Stand, eine neue Identität, ganz unabhängig von dem Zustand, in dem du dich gerade befindest. Wir nennen das Christsein. Du bist Christ. Wisst ihr, dass das Wort Christ ursprünglich ein Schimpfwort war? Du kannst in der Bibel nachlesen. In der Apostelgeschichte, irgendwo mittendrin, ich weiß jetzt gar nicht wo, wird erzählt von der Gemeinde in Antiochien. Und da heißt es dann, da wurden die Jesus-Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Das war ein Spottname. So, du bist Christ. In Offenbarung 3, Vers 12 gibt es diesen einen Satz, ich werde den Namen Gottes auf ihn schreiben, auf jeden, der erlöst wurde. Es gibt Ordensgemeinschaften, christliche Gemeinschaften, da ändern die Menschen ihren Namen. Sie bekommen einen neuen Namen als Zeichen, als äußeres Zeichen der neuen Identität, in der sie jetzt leben. Im Geistlichen tut Gott das wirklich. Er sieht uns mit anderen Augen an. Er hat es mit Jakob getan, den er dann Israel nannte. Kennt ihr die Geschichte? Wo Jakob kämpft. Wo er so kämpft, dass er Verletzungen, Behinderungen davon sich trägt, und aber er ringt so lange, bis Gott ihn segnet. Und Gott gibt ihm einen anderen Namen. Er nennt ihn dann Israel. Du bist Christ. Wir sind in die Familie Gottes aufgenommen und wir nehmen seinen Namen an. Das ist mehr als Adoption bei Gott. Wir gehören zu seiner Familie. So, welchen Namen hat Gott? Ich denke, gewiss, Gott hat viele Namen. Die alttestamentlichen. Und den hat auch schon John Wimber gelehrt. Die Namen Gottes. Die neutestamentlichen Namen Gottes. vom Immanuel und wunderbarer Ratgeber bis hin zu König der Könige, treu und gerecht in der Offenbarung. Gott hat Namen. Ein Name ist, gestatten, mein Name ist Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Und was er ist, ist sein Name. Sein Name drückt aus, was er ist. So stellt euch mal vor, wir würden unseren Namen ändern. Wie ist dein Name? Weiter. Sophie, Liebe, Trittmacher. Wie ist dein kompletter Name? Soll ich vorstellen? Michael, Liebe, Krönert. Gerd, Liebe, Scharf. Versteht ihr? Wir haben einen neuen Namen. Wir sind in einer Beziehung zu Gott, die uns dazu geführt hat, dass wir von ihm einen neuen Namen bekommen haben. Wir sind Christen. Wir drücken das aus mit unserem Namen, was Gott ist. Was zählt ist, zurück zum Ausgangsvers, Glaube, der in Liebe zum Ausdruck kommt. Und was für mich wichtig war und was für all die negativen Merkmale unseres Lebens wichtig ist, die ich am Anfang nannte, es gilt nicht, dagegen anzukämpfen, sie auszugleichen, etwas Besseres draus zu machen. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir zuallererst mal sind. Nicht arbeiten, sondern Beziehung. Nicht leisten, sondern sein. Die Beziehung zu Jesus drückt sich so aus, dass er in dir wirksam ist. Christus lebt in dir. Und das macht deine Persönlichkeit, dein Leben aus. Könnt ihr euch erinnern, was der ursprüngliche Name Gottes ist? Altes Testament, Exodus 3. Ich bin, der ich bin. Am Dornbusch sagt Gott zu Mose, sagt dem Volk, ich bin, der ich bin. Und ich werde euch erlösen. Was hat Jesus gesagt, wer er ist? Johannes 8, Vers 24. Und an verschiedenen anderen Stellen. Er hat gesagt, ich bin. Ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Was die Pharisäer bei diesen Worten so aufgeregt hat, war, dass er gesagt hat, was Gott schon zu Mose gesagt hat. Ich bin. Gestatten, ich bin. So und so wie Jesus Christus ist, bist du auch. Gestatten, ich bin. Ist nicht unser Name, aber wir sagen danach dann Christ. Du kannst doch Liebe einsetzen. Er ist und du sollst auch sein. Das hat Gott in uns hineingelegt, zu sein. Jetzt kommen ein paar Aufzählungen, wie das in deinem Leben sich auswirkt. Wer du bist, zeigt sich daran, wie Christus in dir ist. Hört gut zu und sagt mir hinterher, ob ihr es wiedererkannt habt, wo das herkommt. Wer du bist, zeigt sich daran, wie Christus in dir ist. Er ist geduldig mit dir. Er ist dir gegenüber immer freundlich und gütig. Er ist niemals neidisch oder überheblich. Er ist nicht stolzer als du, überhaupt nicht. Er ist niemals anstößig, benimmt sich niemals ungehörig. Er ist nie gereizt, wenn du ihm auf die Nerven gehst. Er ist auf keinen Fall nachtragend. Er ist traurig, wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt, und er freut sich an Wahrheit. Er ist vollkommen leidensfähig. Er trägt alles an Leid in deinem Leben. Er ist voller Hoffnung für dich und er gibt den Glauben an dich nicht auf. Er hält durch bis zum Ende und ist immer da, wenn du ihn brauchst. Habt ihr es wiedererkannt? Darum geht es, Christus, wenn es um dein Leben geht, um dein Sein geht. Das geschieht in dir. Wenn du Christus in deinem Herzen Raum lässt. Dass du Christ bist, dass Christus in dir ist, zeigt sich daran, wie du zu anderen bist. Du bist geduldig, immer freundlich und gütig, niemals neidisch oder überheblich. Du bist nicht stolzer als andere, überhaupt nicht. Du bist niemals anstößig und ungehörig. Du bist nie gereizt, wenn dir einer auf die Nerven geht. Du bist auf keinen Fall nachtragend. Du bist traurig über Ungerechtigkeit, die anderen widerfährt, und freust dich an der Wahrheit. Du bist vollkommen leidensfähig und erträgst alles. Du bist voller Hoffnung für andere und gibst den Glauben nicht auf. Du bist bis zum Letzten beständig und immer da, wenn andere dich brauchen. Wer hat gerade innerlich den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, 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 nee? Doch. Doch, es geht. Ich habe begriffen, dass der Christus in mir zuallererst alles Gute tun möchte. Dass er mich von innen heraus verändert hat. Dass ich ein vollkommen neuer Mensch bin. Von innen heraus und dass Christus in mir lebt, war eine der größten Offenbarungen der letzten 15 Jahre in meinem Leben. Das hat sich bis heute nicht verändert. Und das ist der Punkt. Gott zu sagen, das will ich neu glauben, das will ich für mein Leben annehmen, aus diesem Wesen heraus, aus dieser Wahrheit heraus will ich leben. Und dann kannst du sagen, doch, doch, doch. Ich gebe euch ein krasses Beispiel aus meinem Leben. Wir hatten einen autistischen Pflegesohn. Der kam mit 10 Monaten zu uns und als er 5 Jahre alt war, stellte sich langsam heraus, dass er Autist ist. Im Jahr 2006 haben meine Frau und ich die Rollen getauscht. Sie hat nochmal Ausbildung gemacht, studiert und ging arbeiten und ich bin zu Hause geblieben, um für unsere Kinder da zu sein. Unter anderem auch für unseren autistischen Sohn. Das waren, bis er in eine Wohngruppe zog als Erwachsener, und da war er ja schon ein Teenager, die härtesten Jahre in meinem Leben, aber auch die schönsten. Jeden Tag zu Hause zu sein, jeden Tag einen monoton lautierenden, nicht redenden, aber lautierenden Autisten zu Hause zu haben, der einem akustisch auf die Nerven ging, der einem auch visuell auf die Nerven ging, weil er jeden Tag die gleichen Disney-Comic-Filme sehen wollte. Es war so eine Herausforderung. Aber doch, es ging. Nicht nur, weil er unser Sohn war und weil wir ihn liebten über alles, weil er in seiner tiefsten Behinderung, Autist zu sein und Epileptiker, uns so viel Freude bereitet hat. Nein, ich kenne die Momente sehr gut, wo er mir auf die Nerven ging. Ich sage es ganz offen, wo es nicht mehr auszuhalten war, akustisch, visuell, den ganzen Tag zu Hause. In Klammern, ich konnte endlich nachfühlen, was meine Frau, die 20 Jahre zuvor alles durchgemacht hat, ein bisschen nachempfinden. Es ging, weil ich genau wusste, in ihm ist Christus genauso wie in mir. Und Christus möchte, dass ich so zu ihm bin. Und es ging, weil ich wusste, genau das, was Christus in ihm tut, tat Christus in mir. Und das war die Ausgangsbasis, die Kraft dafür, dass ich mit ihm leben konnte. Und wir haben es dann auch tatsächlich geschafft. Er hat schreiben gelernt, er hat sich artikuliert durch Schreiben auf einem Computer, dass er Jesus Christus als seinen Herrn kannte. Ich rede in der Vergangenheit, er ist vor 3 Jahren zum Herrn gegangen, aufgrund einer Krankheit. Aber Gott hat uns einen Menschen anvertraut, den keiner haben wollte. Und das hat ja eben nichts mit Heilsarmee zu tun. Er hat uns einen Menschen anvertraut, den kein Mensch haben wollte. Er kam aus dem asozialen Umfeld von einer besoffenen Mutter, die nachher auf der Straße lebte. Und Gott hat ihn uns geschenkt und gegeben und wir haben ihn quasi zum Herrn gebracht. Eine wunderbare, erfüllende Lebensaufgabe. Aber mit all diesen negativen menschlichen Begleiterscheinungen, wie ich es am Anfang der Predigt abgefragt habe. Es ist alles drin. Aber es ging. Es gibt ein Doch. Und wir können unser Leben, unser Auftrag nur erfüllen, wenn wir das in uns haben. Davon bin ich überzeugt. So, meine Frage heute Morgen ist, willst du doch sagen zu dem Christus in dir? Das ist ein Fakt. Dann aufzustehen und zu sagen, jawohl Gott, ich will das neu glauben, dass du in mir lebst und dass du mein Leben ausmachst. Und sich dann 1. Korinther 13 vorzunehmen, und am Ende den Mund nicht mehr zuzukriegen, weil er die Offenbarung dessen steht, wie Gott zu mir ist, dann geht das alles im Leben mit dem, was wir an Herausforderungen haben. Dann können wir Rücksichtslosigkeiten ertragen und Einsamkeit. Und wir können was dagegen tun im Namen Gottes. Wir können der Leistung begegnen, die von uns gefordert ist. Wir können Stellung nehmen zu Kompromissen, die uns nicht gut tun. Das Leben wird für uns lebbarer, wenn wir sind, wie er ist. Und wenn wir dann in diesem Bewusstsein durch die Welt gehen, wie Christus, und dann noch sagen können, kann ich für dich beten? Habe ich Lust, ein Wunder zu erleben? Kann ich die Kraft des Geistes in meinem Leben sehen, wenn ich für andere da bin? Du bist Christ, du bist Liebe. Du bist genau, wie er ist. Und er möchte, dass du bist. Leben, sein, anstatt zu funktionieren. In keinem anderen ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmelsgewölbe, als in dem, und es gibt keinen vergleichbaren Namen, Und in dieser Name ist den Menschen gegeben worden, durch den sie gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. In keinem anderen Namen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Und nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden, um gerettet zu werden. Christus, Christ, Liebe. So, das ist meine Einladung heute. Das sind meine Gedanken, die mich bewegt haben, bevor ich hierher gekommen bin. Und ich lade ein, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht sich neu zu entscheiden, das anzunehmen, was Gott dir geschenkt hat. Diese Stellung, diesen Stand, diese Identität. Neu zu entdecken, dass Christus in dir lebt und dass es etwas bedeutet. Und dass es ein Doch gibt zu den Widrigkeiten des Lebens. Und dann werden wir Zeichen und Wunder sehen. Weil Jesus hat den Jüngern nicht gesagt, arbeitet und macht und wirkt. Er hat ihnen zuallererst gesagt, seid bei mir, seid mit mir. Und dann geht. Und er hat sie bei sich gehabt und er hat sie ausgesandt. Ich bin überzeugt davon, dass viel mehr Gemeinden viel mehr Zeichen und Wunder sehen werden. Wenn jeder Einzelne in den Gemeinden entdeckt, wie er sein kann, in dem, was Christus in ihn hineingelegt hat. Das treibt mich, das füllt mich aus. Und dazu möchte ich ermutigen, das anzunehmen, was Gott für dich bereit hat. Punkt.